ARD Sounds.
MV im Fokus. Spezial. Enrico Schuld, AfD, im Interview zur Landtagswahl.
Es ist ganz normal, dass man die deutsche Sprache kennt und dass man sozusagen hier lebt, seinen eigenen Lebensunterhalt bestreitet, dass man die entsprechende Qualifikation mit sich bringt. Das ist ja das, was wir sagen. Wir wollen, wenn wir eine Einwanderung haben wollen, wollen wir eine Fachkräfteeinwanderung, keine Einwanderung in die Sozialsysteme, sondern wirklich in den Arbeitsmarkt. Und das sind die Lebensverhältnisse, die, glaube ich, in jedem anderen Land der Welt völlig normal sind, dass man weiß, wie man sich hier verhält. Also ich meine, kulturelle Belange, das ist Selbstverständlichkeit.
Das sagt Enrico Schuld, Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, auf die Frage, was genau er unter deutschen Lebensverhältnissen versteht. Ein Kernpunkt des AfD-Wahlprogramms. Auf geht's zu MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern, eurem Regionalpodcast. Ich bin Ingo Bötig. Ihr hört uns in der kostenfreien App von ARD Sounds. Am 20. September wird in Mecklenburg-Vorpommern gewählt, ein neuer Landtag. Dafür wollen wir euch Orientierung geben. Wir, der NDR Mecklenburg-Vorpommern, haben die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Parteien eingeladen zu einem ausführlichen Interview. Wir haben die Parteien eingeladen, die nach den letzten drei Umfragen von Infratest im Auftrag des NDR im Landtag vertreten sein werden. Das sind die aktuell regierenden Parteien SPD und Die Linke sowie AfD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen und BSW. Außerdem, Spitzenkandidat, Kandidatin ist für uns, wer von seiner, ihrer Partei auf Listenplatz 1 gewählt wurde. Das ganze Interview gibt es gleich hier und als Video auf ndr.de/mv sowie in der ndrmv-App, Titel das Interview zur Landtagswahl. Kleiner Hinweis noch, im Interview hört ihr akustische Signale, die sind gewollt, das klingt dann so. Jedes Signal soll euch darauf hinweisen, dass wir hier Fakten oder Sachverhalte im Nachgang noch einmal checken, ergänzen oder verdeutlichen, die zum Verständnis wichtig sein könnten. Den ausführlichen Faktencheck könnt ihr in Ruhe nachlesen auf ndr.de/mv und in der ndrmv-App. Die Links stelle ich euch in die Shownotes. Ein paar gecheckte Fakten gibt's von mir schon mal gleich nach dem Interview hier im Podcast. Ihr hört jetzt das gesamte Interview von Stefan Luthmann aus unserer Redaktion Politik und Recherche mit Enrico Schuld. AfD.
Herr Schuld, Sie sind der Spitzenkandidat der AfD in Mecklenburg-Vorpommern. Ich hatte es gerade gesagt, Sie sind Nummer 1 der Landesliste. Aber so ganz die Nummer 1 sind Sie dann doch nicht. Ihre Partei hat ja noch den Co-Landesvorsitzenden Leif Erik Holm als Ministerpräsidentenkandidaten bestimmt. Wer ist bei Ihnen jetzt eigentlich die Nummer 1?
Ja, die Nummer 1 Spitzenkandidat bin ich, das haben Sie richtig genannt, und Leif-Erik Holm ist Ministerpräsidentenkandidat. Das heißt, wenn die AfD die Wahl gewinnen sollte am 20. September 2026 und wenn wir den Ministerpräsidenten stellen könnten, dann würde das Leif-Erik Holm sein.
Aber wie passt das zusammen? Leif-Erik Holm ist ja kandidiert in einem Wahlkreis, in einem von 36 Wahlkreisen. Er ist nicht auf den Stimmzetteln, er ist nicht ankreuzbar, sage ich mal. Wie passt das zusammen? Warum haben Sie sich da nicht für eine klare Linie entschieden?
Ja, das passt recht gut zusammen. Einerseits geht es ja darum, dass wir natürlich auch unsere Kräfte bündeln wollen. Leif-Erik Holm, Bundestagsabgeordneter, ich bin Landtagsabgeordneter. Und Leif-Erik Holm tritt ja, und das ist die entscheidende Frage, tritt ja gegen Manuela Schwesig im Direktwahlkreis an. Und wenn er sie da schlagen sollte, dann sind wir zuversichtlich, dass er natürlich dann auch der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern wird. Und das ist einfach diese Lösung, für die wir uns dann entschieden haben als AfD. Denn eines ist klar, sollte Leif-Erik Holm Manuela Schwesig schlagen können, direkt im Direktwahlkreis, dann wird sie wahrscheinlich auch nicht Ministerpräsidentin werden.
Und wenn er es nicht schafft, geht er nach Berlin zurück?
Das wird so sein. Das ist ja, denn er ist ja nicht auf der Liste, er ist ja quasi nur das Direktmandat. Er hat sich auch dafür entschlossen, sozusagen diese volle Konfrontation gegen Manuela Schwesig, was wirklich eine schwere Aufgabe sein wird, dessen sind wir uns bewusst. Aber er geht dann nach Berlin zurück, aber er wäre quasi unser Kandidat für das Ministerpräsidentenamt und er ist ein sehr guter Kandidat dafür.
Bisschen merkwürdig ist es schon, Herr Schuld. Herr Holm bringt sich jetzt ein, ist da auf den Wahlplakaten zu lesen, zu sehen. Und wenn es nicht klappt, geht er einfach nach Berlin zurück. Wie finden Sie das?
Ja, das ist das Angebot. Das haben wir offen kommuniziert auch an die Wähler. Er ist seit 2013 in der AfD. Er ist viele Jahre im Bundestag. Er ist dort wirtschaftspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag. Hat, wie gesagt, viele Kompetenzen, die er mitbringt und ist auch das bekannteste Gesicht hier in Mecklenburg-Vorpommern. Insofern haben wir das ganz klar kommuniziert. Das wird ja auch auf vielen Plakaten kommuniziert, dass das unser Kandidat ist für das Ministerpräsidentenamt. Und ich glaube, das bemerkt der Wähler auch. Der weiß auch, okay, das ist die AfD. Die tritt mit dem Personal an.
Dann bleiben wir mal bei Ihnen, beim Spitzenkandidaten, bei der Nummer 1 der Landesliste. Herr Schulz, Sie sind nebenbei dann auch noch Fraktionschef im Landtag, das hatte ich schon gesagt. Sie sind Parteivorsitzender, Sie sind Vorsitzender der Programmkommission in der Landes-AfD, Sie sind Vorsitzender der Arbeitsgruppe Bildung Ihres Landesverbandes, Sie sind Mitglied im Kreistag Mecklenburgische Seenplatte, Sie sind dort stellvertretender Kreistagspräsident, Sie sind in der Gemeindevertretung Nossendorf aktiv, Sie sind Mitglied im AfD-Bundesfachausschuss Bildung. Sie sind Mitglied im regionalen Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte. Sie sind Mitglied im Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung. Die AfD, Ihre Partei, wirft normalerweise diese Ämter und Aufgabenhäufung anderen Parteien vor. Herr Schulz, wie begründen Sie diese Postensammlung?
Ja, das hängt damit zusammen, dass es natürlich verschiedene Gremien sind. Das eine ist die Kommunalpolitik. Ich bin 2024 angetreten als Kommunalvertreter, bin dann halt auch Kreistagsmitglied. Andere Posten sind ja, die meisten Posten sind ja unentgeltlich davon. Das müssen Sie dann dazu sagen, beispielsweise Landesfachausschuss oder Bundesfachausschuss, weil Sie diese Postenhäufung ansprachen. Ja. Aber das hängt eben auch damit zusammen, dass wir natürlich eine junge Partei sind, dass wir dann halt auch viele Positionen besetzen müssen mit kompetenten Leuten. Und ich glaube auch gerade für die Landtagsarbeit ist es wichtig, auch kommunalpolitisch verankert zu sein. Ich bin ja stellvertretender Bürgermeister in meiner Heimatgemeinde und sehe tatsächlich dann auch die Auswirkungen, die auf Landesebene dann beschlossen werden, die Gesetze und Verordnungen, was das beispielsweise mit den Kommunen macht. Und insofern ist das, glaube ich, ein ganz gutes Zusammenspiel, einerseits von kommunalpolitischer Arbeit, Erfahrung und andererseits aber auch die Fraktionsarbeit im Landtag.
Sie könnten ja vielleicht auch ein bisschen abgeben. Frauen zum Beispiel spielen in Ihrer Partei kaum eine Rolle. In der Landesvorstand ist nur eine Frau, auf der Landesliste ist unter den ersten 10 Plätzen auch nur eine Frau. Warum ist Ihre AfD ein fast reiner Männerverein?
Ach, das würde ich gar nicht sagen. Wir haben ja jetzt auch viele Frauen, die wir sozusagen auch gewinnen können für die Arbeit in unserer Politik. Aber ich will Ihnen das mal aus meinem eigenen Beispiel benennen, Herr Ludmann. Denn meine Frau war eigentlich diejenige, die damals angetreten ist und Vorsitzende der Kreistagsfraktion war. Und die hat sich dann zurückgenommen, sonst säße ich gar nicht hier, sonst säße sie wahrscheinlich hier. Sie hat sich zurückgenommen, weil natürlich Politik auch ein hartes Geschäft ist. War eine junge Mutter, hat sich dann auch mehr um die Kinder kümmern wollen. In der Partei gibt es auch nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, da gibt es auch harten Gegenwind. Und das sind so die Dinge, man muss wirklich auch so eine gewisse Standhaftigkeit haben und man muss sich auf alles gefasst sein. Und das ist vielleicht
Das haben Frauen durchaus.
Aber ich will das aus meiner Perspektive oder aus der Perspektive meiner Frau das mal darlegen. Und glauben Sie mir, wenn Sie auch attackiert werden, auch beispielsweise von politischen Mitbewerbern, wenn man als Faschist bezeichnet wird, mich schon in der Landtag, da sagt mir meine Frau, Enrico, wie du das alles so durchhältst, ich könnte das nicht. Aber das ist ein gutes Beispiel. Also die war total politikinteressiert. Als Juristin wäre sie natürlich auch top geeignet gewesen für uns, weiter die Fahne der AfD hochzuhalten. Aber diese Perspektive, die müssen Sie auch mal betrachten.
Also es ist anders. Warum schaffen das andere Parteien der Schuld? Also
ja,
die Grünen zum Beispiel,
die
SPD. Die Grünen, die SPD, die werden massiv von Ihnen attackiert. Warum schafft es die SPD, warum schaffen es zum Beispiel auch die Grünen, ihre Listen mehr oder weniger paritätisch zu besetzen, trotz der Attacken auch von Ihnen?
Ja, das sind ja nicht die Besetzung der Listen paritätisch. Also da sind wir als AfD ohnehin dagegen. Das ist ja auch eine Abwertung der Leistung der Frau. Wenn Sie sagen, okay, jetzt müsste als nächstes eine Frau auf der Liste kommen, für uns ist Eignung, Leistung, Befähigung ist entscheidend und da würde sofort, sieht man ja auch Annelies Weidel, Bundesvorsitzende, wenn sie sagen, ja, ich mach's und wenn sie eben diese Leistung, Eignung und Befähigung mit sich bringen, dann werden sie sofort auch in der AfD sozusagen durchstarten, aber wir sind gegen diese Quoten, wir sind gegen diese paritätische Besetzung. Und nein, es ist was anderes. Wenn Sie für die AfD antreten, dann bekommen Sie natürlich Gegenwind. Dann bekommen Sie auch Gegenwind beispielsweise auf der Arbeit. Wir haben hier im Schweriner Landtag einen Antrag
debattiert. Lassen Sie mich ganz kurz unterbrechen.
Sie diesen Antrag, da sollten Mitglieder aus der AfD aus dem öffentlichen Dienst rausgeworfen werden, Herr Ludmann. Ja, welche Frau oder welcher Mann sagt denn, ja super, für die AfD setze ich mich denn da ein? Also das war eigentlich unerhört.
Ihr Fraktionskollege Martin Schulz hat Manuela Schwesig mal indirekt mit einem Messer bedroht, indem er einen Pinguin mit einem Messer veröffentlicht hat und das auf Manuela Schwesig gemünzt hat. Das ist eine direkte Bedrohung.
Es war aber Martin Schmidt, nicht Martin Schulz, Martin Schmidt, mein Fraktionskollege, und hat sich dann öffentlich auch entschuldigt. Sogar im Schweriner Landtag im Plenum dafür hat er auch eingesehen, dass das völlig daneben war. Hat das irgendwie auch nicht so wahrgenommen, so wurde von seiner Seite auch überinterpretiert. Aber insofern war das eine ganz klare Sache, die daneben ging. Hat er sich aber auch entschuldigt dafür und ich glaube, damit ist die Sache auch. Aber anders, wenn Sie jetzt den Job verlieren, also das ist natürlich dann doch schon eine andere Herausforderung, wenn sie da stehen und sagen, Mensch, ich darf mich nicht für die AfD einsetzen, weil ich dann vielleicht meinen Job verlieren könnte. Und glauben Sie mir, wir haben ganz viele Rückmeldungen auch von Menschen, die werden von ihren Arbeitgebern zum Teil unter Druck gesetzt. Und das geht nicht. Wir leben in einem freien Land, freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und da kann es doch nicht sein, dass der Arbeitgeber Einfluss darauf nimmt, wie wer zu wählen hat. Also das ist eine völlig inakzeptable Situation derzeit.
Kommen wir mal zu Ihrem Wahlprogramm, gerne. Herr Schuldt. Da steht ein Satz drin, der im Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern doch aufhorchen lässt. Sie wollen zurück zur Atomkraft, Sie wollen auch Atomanlagen in Mecklenburg-Vorpommern errichten. Wo sollen die stehen?
Ja, das steht ja nicht, dass wir Atomanlagen in Mecklenburg-Vorpommern errichten. Wir haben gesagt, dass wir eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben würden. Wir sind generell für den Wiedereinstieg in die Kernkraft und das zeigen ja auch andere Länder um uns herum, beispielsweise die Polen. Also
Sie können das ausschließen, keine Atomanlagen in Mecklenburg-Vorpommern?
Ich kann das nicht ausschließen. Wir werden definitiv eine Machbarkeitsstudie dann in Auftrag geben. Wir werden fragen, wo ist überhaupt Bedarf, wo wäre überhaupt ein geeigneter Standort. Das ist einfach eine grundsätzliche Frage, dass wir ja wieder zurück in die Kernkraft wollen, weil es tatsächlich viele andere Länder auch so machen um uns herum. Und wir dadurch eben günstige Energie bekommen. Und wenn ich mir die wirtschaftliche Situation anschaue, in Mecklenburg-Vorpommern und in Deutschland brauchen wir günstige Energie, erneuerbare Energien, schön und gut. Aber wir brauchen grundlastfähige Energie und das liefern die Kernkraftwerke nun mal. Und sie sind im Übrigen ja auch sogar noch CO2-frei. Insofern war das damals ein Fehler von Angela Merkel, aus der Kernkraft auszusteigen 2011 wegen der Katastrophe in Fukushima. Und ich glaube, das haben auch ganz viele andere Politiker jetzt schon mitbekommen, insbesondere auch CDU-Politiker fordern den Wiedereinstieg in die Kernkraft. Ich glaube sogar der Bundeskanzler Lugmann.
Sie wollen stillgelegte Atomkraftwerke auch wieder ans Netz bringen. Experten sagen, das ist kaum machbar und das ist vor allen Dingen sehr teuer. Wer soll das bezahlen, Herr Schuldt?
Also ich denke schon, dass das machbar ist und auch finanzierbar. Wir haben vor kurzem eine Expertise aus dem Bundestag auch gehabt. Ein AfD-Bundestagsabgeordneter hat uns da mal das sozusagen eingeordnet. Die derzeitige Energiepolitik ist sehr teuer. Wenn ich mir den erneuerbaren Energie anschaue und die einseitige Fokussierung auf erneuerbare Energien, ist es, wenn der politische Wille da ist, wie gesagt, auch in anderen Ländern geht man diesen Weg, ist es durchaus umsetzbar und realisierbar, Kernkraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen. Und das ist einfach, nach unserer Auffassung, ist das geboten. Wir wollen aber einen breiten Energiemix. Das heißt, wir wollen die Kernkraft, wir wollen auch erneuerbare Energien, sofern sie wirtschaftlich zu betreiben sind. Da sperren wir uns da auch gar nicht dagegen. Aber auch Gaskraftwerke und auch das Kohlekraftwerk in Rostock beispielsweise, da können wir nicht drauf verzichten. Auch wenn der Landwirtschaftsminister oder Klimaschutzminister, heißt er ja nun, das sozusagen vorschnell schließen möchte. Das wollen wir nicht als AfD.
Herr Schuldt, blicken wir mal auf diesen Sommer. Ihr Programm sagt nichts zum Klimawandel und seine Folgen, wie die bewältigt werden können. Das Wort Klimawandel taucht in Ihrem Programm kein einziges Mal auf. Der Wähler könnte den Eindruck haben, dass Ihnen tausende Hitzetote, Überschwemmungen, Dürre, dass Ihnen das egal ist. Was wollen Sie da tun?
Wir müssen uns dem Klimawandel stellen. Das bestreitet auch nicht die AfD.
Aber warum taucht es dann nicht im Programm auf? Sie sagen nichts zum Klimawandel.
Ja, die Frage ist ja, inwieweit können wir den Klimawandel in Mecklenburg-Vorpommern beeinflussen? Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn man jetzt auf Mecklenburg-Vorpommern eine Käseglocke stülpen würde und würde den CO2-Ausstoß komplett sozusagen auf Null fahren, dann würde China dieses innerhalb von 7 Stunden diesen CO2-Ausstoß kompensieren. Und da muss ich mich fragen, was bedeutet das für Deutschland? Was bedeutet das für Mecklenburg-Vorpommern?
Einer muss mal anfangen. Mit gutem Beispiel vorangehen.
Das mag sein, aber dieser eine, der verliert gerade seine Wirtschaft, der verliert gerade sein Fundament, seinen Wohlstand. Die Unternehmen gehen natürlich auch dann in andere Bundesländer, in andere Länder, europäische Staaten oder nach China und wer weiß wo. Und es ist tatsächlich so, wenn dieses Unternehmen in China produziert, dann hat es den dreifachen CO2-Ausstoß. Insofern schauen wir, was ist wichtig für unser Land, was ist wichtig für Mecklenburg-Vorpommern, dass wir uns dieser Klimaveränderung stellen müssen. Das ist auch für die AfD selbstverständlich. Für uns ist nur die Frage, inwieweit können wir als Mensch überhaupt daran was ändern. Wir wissen, Klimawandel gab es schon immer. Inwieweit können wir was verändern als AfD? Und wir sind halt mit diesen überzogenen Vorgaben nicht einverstanden. Klimaverträglichkeitsgesetz ist ja jetzt beispielsweise im Landtag debattiert worden. Da werden die Kommunen aufgefordert, Klimaschutzpläne zu erarbeiten bis 2030. Das bindet wieder Ressourcen, das ist wieder Personal, was dafür zur Verfügung gestellt werden muss. Und da sagen wir, nein, wir müssen Maß halten und wir müssen uns ganz genau anschauen, inwieweit können wir es selbst verändern. Und das sollte man dann tatsächlich auf Bundesebene tun. Klimaanpassung ist wichtig, beispielsweise Klimaanlagen, Begrünung der Innenstädte, da haben wir gar nichts dagegen, da sind wir auch dafür.
Bleiben wir bei Ihrem Wahlprogramm. Da ist viel von Heimat, von Schutz deutscher Identität die Rede, von deutscher Kultur. Auf Seite 88, da schreiben Sie, bei öffentlichen Bauten soll in Zukunft auf einen architektonischen Heimatstil geachtet werden. Herr Schult, was heißt das?
Ja, das heißt, dass natürlich bei öffentlichen Bauten, die werden ausgeschrieben, da hat die öffentliche Hand durchaus Einflussmöglichkeit, welcher sozusagen zum Zuge kommt, welche Architektur da zum Zuge kommt. Und da wollen wir eben halt diese alten architektonischen Baustile noch wieder fördern. Wir wollen schauen, inwieweit das integrierbar ist, ins Stadtbild passt. Und das ist einfach die Kernaussage hinter diesem Baustil. Grundsätzlich ist für uns, also Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich ja auch dadurch aus. Wir haben viele Gutshäuser, wir haben viele alte Gebäude und die wollen wir erhalten und die wollen wir bewahren. Das ist unser Ziel, was sich auch nicht nur in der Architektur widerspiegelt, sondern allgemein auch Heimatverbände und Heimatvereine und so weiter, die wollen wir unterstützen, ja.
Muss ich mir dann redgedeckte Rathäuser vorstellen oder wie sieht dieser Heimatstil aus?
Ja, das wird sich zeigen. Also wir haben ja viele alte Rathäuser. Ich war jetzt vor kurzem auch, hab viele Kommunalvertreter besucht auch und gibt ganz tolle Rathäuser und sieht ja auch das Rathaus ja auch in Schwerin. Ganz toll. Insofern, ja klar, alter Baustil erhalten, finden wir gut. Ob die nun redgedeckt sein müssen, glaube ich nicht. An der Ostsee ist es vielleicht möglich, aber das ist ja nicht die Vorgabe, die wir machen. Entscheidend ist, dass wir das bewahren wollen und schauen Sie sich das Schweriner Schloss an als Weltkulturerbe. Hätte man das damals sozusagen alles irgendwie in Bausch und Bogen abgelehnt, dann hätten wir jetzt dieses Residenzensemble nicht. Insofern müssen wir das natürlich bewahren und das zieht tausende Touristen auch jedes Jahr in die Stadt und das wünschen wir uns natürlich auch dann für die kleinen Städte und Dörfer in Mecklenburg-Vorpommern.
Kommen wir mal zum Kernpunkt Ihres Programms, das ist die Migration. Sie haben nach der Flüchtlingsbewegung im spanischen Ceuta auf Ihren Social-Media-Kanälen von einer so wörtlich Invasion gesprochen, davor gewarnt, die Menschen würden jetzt alle nach Deutschland kommen, sagen Sie da. Herr Schult, das ist falsch. Warum behaupten Sie das trotzdem?
Ja, das ist die entscheidende Frage, Herr Lubmann. Und wenn Sie das gesehen haben, wie diese Menschen aufgrund eines...
Ja, aber Sie kommen nicht nach Deutschland, Herr Schult. Warum sagen Sie das?
Also auf kurz oder lang kommen viele Menschen nach Deutschland, ja, weil die Anreize einfach da sind, nach Deutschland zu kommen, weil die Sozialleistungen halt hier extrem hoch sind. Und deshalb, und das ist ja, glaube ich, auch bekannt, den meisten Menschen da draußen machen sich eben viele auf den Weg nach Deutschland. Und wenn Sie sich diese Bilder angeschaut haben, dass 30, 40, 50, 60.000 Menschen sich auf den Weg gemacht haben, wegen Einträgen in den sozialen Medien, dann sieht man mal wieder, dass einfach der Bedarf oder dieser Wille da ist, dieser Menschen. Ich mache den Menschen gar keinen Vorwurf. Wahrscheinlich würde ich es genauso tun, wenn ich ein junger Mann wäre und würde dort leben, würde ich mich wahrscheinlich auf den Weg machen. Aber ich muss den Menschen da draußen sagen oder insbesondere außerhalb Europas, macht euch nicht auf den Weg. Es ist sozusagen, es kommt keiner rein, es ist quasi über das normale Asylverfahren möglich, aber jetzt, dass man irgendwelche Grenzen überläuft, das ist nicht machbar. Und das ist, glaube ich, auch die Position, die viele europäische Staaten, Frau Meloni, auch in Italien, die haben es ja sozusagen die gleiche Politik gefahren. Und damit kann man einfach sagen, Pushback an der Grenze, sagen, macht euch bitte nicht auf den Weg, ihr werdet gar nicht den Weg nach Deutschland finden. Und dafür stehen wir ein. Und Merkel hat ja damals 2015, glaube ich, gerade mit diesen Bildern die Menschen eingeladen nach Deutschland.
In Ihrem Wahlprogramm steht, ich zitiere jetzt mal, die rot-rote Landesregierung arbeitet in Mecklenburg-Vorpommern systematisch darauf hin, die deutsch geprägte Gesellschaft durch eine multikulturelle Gesellschaft zu ersetzen. Zitat Ende. Herr Schult, dieser Satz, der beschreibt die rechtsextreme Verschwörungstheorie vom sogenannten Bevölkerungsaustausch oder der Umvolkung. Haben Sie Angst, Ihr Deutschsein zu verlieren?
Sie dürfen den Satz nicht aus dem Kontext reißen, Herr Lubmann.
Die Frage, haben Sie Angst, Ihr Deutschsein zu verlieren? Das würde mich mal interessieren. Den Kontext, den können wir gleich behandeln.
Den Kontext würde ich voranstellen. Genau, der Kontext ist nämlich das Integrations- und Teilhabegesetz in Mecklenburg-Vorpommern. Und da ist es gewünscht gewesen oder war die Überlegung, da quasi Migrantenquoten in der Verwaltung einzuführen.
Es war die Überlegung, die gibt es aber nicht.
Ich kenne ja die Debatte aus dem Schweriner Landtag, Herr Lubmann. Also da bin ich ja nun tagtäglich dabei gewesen. Und vielleicht nochmal diesen Satz. Der zweite Satz oder der dritte Satz, der danach folgt, heißt ja, dass wir tatsächlich nach Eignung, Leistung und Befähigung auswählen wollen und nicht, ob jemand einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Und dann steht auch ganz explizit drin, dass die Menschen, die beispielsweise diese Eignung, Leistung und Befähigung mitbringen, dass sie natürlich genauso die Chance haben, hier in Deutschland auch in der Verwaltung arbeiten zu können. Aber wir sind als Freiheitliche Partei, sind wir partout gegen irgendwelche Quoten und irgendwelche Vorgaben seitens des Landesgesetzgebers. Das wollen wir einfach nicht.
Aber diese Quote gibt es nicht, Herr Schult.
Sie war aber in der Debatte, in den Ausschussberatungen dabei.
Sie gibt es nicht. Diese Quote gibt es nicht. Wie wichtig sind Ihnen Toleranz und Vielfalt in der Gesellschaft, Herr Schult? Wenn Sie das so betonen, dass die deutsch geprägte Gesellschaft möglicherweise durch eine multikulturelle Gesellschaft ersetzt werden soll, wie wichtig sind Ihnen Vielfalt und Toleranz?
Ich glaube, das ist uns allen sehr wichtig. Herr Lubmann, Vielfalt und Toleranz, das ist einfach, dass jeder frei nach seiner Fassung leben kann, wie es schon der alte Fritz sagte. Aber man muss sich natürlich an Regeln halten, man muss sich an Gesetze halten. Und insofern, wir sind eine freiheitliche Partei als AfD und wir wollen ja gerade die Toleranz und die Vielfalt. Und gerade wir sind es ja auch, die beispielsweise, wenn wir mal Vielfalt im politischen Raum uns anschauen, wir sind nicht diejenigen, die andere Parteien verbieten wollen. Im Gegenteil, SPD, Grüne und Linke wollen uns verbieten. In Niedersachsen werden Landräte gar nicht mehr zugelassen von der AfD. Und auch hier in Mecklenburg-Vorpommern hat das Mitglied im Landeswahlausschuss dagegen gestimmt, die Landesliste der AfD zuzulassen. Da ging es nur darum, die AfD zuzulassen zur Landtagswahl. Und da frage ich mich, also das sind diejenigen, die sozusagen die Demokratie oder der Vielfalt, der Parteienvielfalt entgegenstehen. Nein, Vielfalt ist uns wichtig, Toleranz ist uns auch wichtig, aber man muss sich natürlich an Recht und Gesetz halten.
Dann bleiben wir mal bei Toleranz. In Ihrem Wahlprogramm, da verlangen Sie von Islamverbänden, Meldestellen einzurichten, die extremistische Tendenzen und Personen in Ihrem Umfeld, in deren Umfeld erfassen und melden. Warum setzen Sie da auf Spitzeleien und Anschwärzen?
Das hat nichts mit Spitzeleien zu tun, aber wissen Sie jetzt diesen CSD-Anschlag in Berlin. Wenn es da vorher eine Meldung gegeben hätte oder eine Information, das ist doch wichtig. Und wenn man mit solchen Leuten halt täglich befasst ist, täglich zu tun hat, dann wünschen wir uns, dass natürlich solche Informationen, solche Hinweise rausgegeben werden. Das hat nichts mit Spitzelei zu tun, im Gegenteil. Das ist ja der Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dass Menschen, und das sagte ich ja, die sich nicht an Recht und Gesetz halten, dass die einfach die volle Härte des Rechtsstaates auch zu spüren bekommen. Und da wollen wir die Islamverbände mit ins Boot holen, dass wir sagen, ja, wenn ihr da Tendenzen bemerkt, dann bitte frei raus, sofort das auch den Strafverfolgungsbehörden mitteilen. Und das ist sozusagen, das sehen wir als Partner in dem Sinne. Und aber natürlich auch als Verpflichtung, um, vielleicht den letzten Satz noch, viele muslimische Mitbürger hier in Mecklenburg-Vorpommern, die dann ja auch unter Generalverdacht gestellt werden, die müssen ja quasi die Suppe auslöffeln, die einige Verrückte, die sich da völlig daneben benehmen, die sozusagen dann auch ja vielleicht nicht immer mit voller Akzeptanz, denen nicht immer mit voller Akzeptanz begegnet wird. Da sagen wir, klar, die schwarzen Schafe müssen ganz klar benannt werden und herausgefiltert werden, aber die vielen Menschen, die hier frei leben und vernünftig leben, da haben wir gar nichts dagegen.
Warum haben Sie da ausgerechnet Islamverbände im Blick? Warum zum Beispiel nicht Sportschützenverbände, Sportschützenvereine, aus denen gibt es ja auch extremistische Tendenzen. Warum steht das nicht im Wahlprogramm?
Ja, dann schauen Sie sich mal die letzten Meldungen an, wo es sozusagen Übergriffe gab, CSD in Berlin, das ist ja quasi auch jemand, der sozusagen als gläubiger Muslim unterwegs war und die sind schon durchaus gefährdeter, diese Menschen, als ein Sportschütze beispielsweise und deshalb wünschen wir uns eben auch diese Mitarbeit der Islamverbände. Also ich glaube, da muss man die Realität sich anschauen und dann weiß man, wo das größte Gefährderpotenzial derzeit liegt.
Im April, da hat der Landtagskandidat Tommy Thormann bei einer Wahlkampfkundgebung auf Rügen gegen Demonstranten von der Linken mit diesem Satz gedroht. Ich zitiere mal: Sobald wir in Regierungsverantwortung kommen, werden wir euch in Grund und Boden verbieten. Dann freue ich mich schon, wenn morgens um 6 Uhr bei euch die Polizei klingelt und euch aus dem Bett holt. Sie haben Tommy Thormann dafür unterstützt. Warum?
Weil es nicht gegen die Linken gerichtet war. Es war gegen eine Antifa-Demonstration gerichtet. Da wehte eine Antifa-Fahne. Es waren halt Antifa-Leute vor Ort. Und Herr Lubmann, das ist auch...
Und das ist dann okay? Verstehe das nicht, Herr Schult. Landtagskandidat Gestapo-Methoden...
Das sind keine Gestapo-Methoden.
In Grund und Boden verbieten, aus dem Bett holen.
Das heißt, dass wir genau diese Leute uns anschauen würden und wer diese Antifa-Methoden anwendet und wer gegen den Rechtsstaat verstößt und wer gegen unsere Partei oder gegen Parteien allgemein, wer sie einschüchtert. Ich kann Ihnen mal sagen, was im Anschluss passiert ist. Wir werden angegriffen von ewigen Antifa-Leuten. Wir haben in Rostock Kundgebungen, da sind schon halt Steckbriefe an den Litfaßsäulen geklebt. Da heißt es dann, wir werden jetzt mit Schlagringen beispielsweise. Ich habe vor 8 Tagen eine Morddrohung bekommen auf meinen PC im Landtag. Das sind diese Methoden. Es werden Wahlkreisbüros angegriffen. Es werden von unserem Ministerpräsidenten Kandidaten, Leif-Erik Hollen, werden 3 Reifen zerstochen. Das sind diese Methoden oder das sind diese Dinge, mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Und ich kann Ihnen versprechen, wenn wir in Regierungsverantwortung sein werden, dann werden wir genau solche Strukturen aufdecken, wo das Geld hinfließt. Und da werden wir auch strafrechtlich dagegen vorgehen. Ob das nur morgens um 6 ist oder abends um 10. Aber wir werden diese Leute, diese Antifa-Leute, werden wir ganz genau aufs Korn nehmen, denn sie werden zum Teil auch finanziert noch durch diesen Staat und das wollen wir nicht.
Bleiben wir nochmal beim Wahlprogramm. Sie schreiben, Einwanderer sollen sich in deutsche Lebensverhältnisse einordnen. Was sind deutsche Lebensverhältnisse?
ja, das ist ganz normal, dass man die deutsche Sprache kennt und dass man sozusagen hier lebt, seinen eigenen Lebensunterhalt bestreitet, dass man die entsprechende Qualifikation mit sich bringt. Das ist ja das, was wir sagen. Wir wollen, wenn wir eine Einwanderung haben wollen, wollen wir eine Fachkräfteeinwanderung, keine Einwanderung in die Sozialsysteme, sondern wirklich in den Arbeitsmarkt. Und das sind die Lebensverhältnisse, die, glaube ich, in jedem anderen Land der Welt völlig normal sind, dass man weiß, wie man sich hier verhält. Also ich meine, kulturelle Belange, das ist eine Selbstverständlichkeit und das ist damit gemeint.
In der Bildungspolitik, Herr Schulter, wollen Sie Mathe und auch Naturwissenschaften fördern. Sie überlegen, die Orientierungsstufe abzuschaffen. Sie sagen aber auch, dass Sie gegen Demokratiebildung sind. Sie selbst haben das ja mal als demokratisches Geschwätz bezeichnet, Demokratiebildung an Schulen. Warum sollen die Schüler nichts über die Grundwerte unserer Verfassung lernen?
Das sollen sie durchaus, Herr Ludmann. Und ich habe das.
Aber warum sagen Sie dann demokratisches Geschwätz?
Das habe ich Ihnen ja auch schon mehrfach auch widerlegt, diese Aussage. Es war auf eine
Sie haben die getroffen
auf
in Stralsund.
Ja, ich habe es dann auch in Anführungszeichen gesetzt. Und das ist halt die politische Beeinflussung, die tatsächlich, oder die Indoktrination, die tatsächlich an vielen Schulen stattfindet. Das kommt nicht von ungefähr. Wir wissen auch, dass ganz viele Lehrer sozusagen sich jetzt ermutigt fühlen. Simone Oldenburg hat ja jetzt sozusagen die Demokratiebildung jetzt nochmal höher auf den Schild gehoben. Das soll jetzt fächerübergreifend stattfinden.
Was ist schlecht daran?
Ja, dass wir die Naturwissenschaften erstmal absichern müssen, Herr Ludmann. Wir haben im Wahlprogramm der SPD beispielsweise, haben wir 12-mal zu stehen, Demokratiebildung jetzt komme ich auf das zweite Wort, nicht Demokratiebildung und politische Bildung, pardon, steht 12-mal, aber im Wahlprogramm finden Sie nichts von Naturwissenschaften, nichts von MINT-Fächern, nichts von Physik. Das steht bei uns im Wahlprogramm im Übrigen sehr oft drin. Und deshalb sagen wir nein, die Landesregierung legt den Fokus einfach zu sehr auf die politische Bildung. Hintergrund sind wahrscheinlich auch die Landtagswahlen hier in Mecklenburg-Vorpommern. Erstmals dürfen 16-Jährige wählen. Und da sagen wir natürlich, Naturwissenschaften, Physikunterricht fällt reihenweise aus. Das muss sich das Bildungsministerium ankreiden lassen. Aber sie legen den Fokus auf die demokratische Bildung, die notwendig ist durch aus. Ich würde sie aber nicht schon in der Orientierungsstufe beispielsweise, oder jetzt ist der Sozialkundeunterricht, findet ja schon ab der Klasse 7 jetzt statt. Für uns wäre es wichtig, das später sozusagen anzubieten, und dann muss sie wirklich auch neutral und objektiv erfolgen. Die Lehrer dürfen sich nicht dazu hinreißen lassen, gegen einzelne Parteien zu wettern.
Woran liegt es, dass Ihre AfD in Mecklenburg-Vorpommern deutlich hinter der AfD in Sachsen-Anhalt liegt? In den Umfragen.
Ja, ich glaube, das ist auch hängt natürlich mit dem starken Konkurrenten Manuela Schwesig zusammen. Ich glaube, das kann man auch nicht irgendwie negieren oder vom Tisch wischen. Im Gegenteil, sie ist ja Amtsinhaberin und ist auch sehr beliebt bei den Leuten in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben mit Ulrich Siegmund da wirklich auch einen starken Gegenkandidaten aufgestellt. Der Gegenkandidat in Sachsen-Anhalt, Herr Schulze, ist ja doch eher schwach. Aber das wird hier auch hier in Mecklenburg-Vorpommern, wird es die Polarisierung geben. Entweder will man eine Veränderung in der Politik in Mecklenburg-Vorpommern, und die ist dringend notwendig nach 28 Jahren SPD, oder man will einen weiter so mit Manuela Schwesig. Und diese Veränderung, für die stehen wir wirklich nur ein als AfD. Ich glaube, das haben ganz viele Menschen da draußen auch mittlerweile erkannt. Das wird uns auch immer wieder an den Infoständen gespiegelt, dass sie sagen, nein, es muss sich endlich mal was ändern in diesem Land. Und wir stehen bereit und sagen, gebt uns die Chance. Können uns nach 5 Jahren gerne wieder abwählen, wenn ihr meint, wir kriegen es nicht hin. Aber eine Chance verdient hat jeder.
Sie wollen die Alleinregierung, Herr Schulz. Im Moment stehen Sie in den Umfragen bei 35-36%. Das würde nicht reichen. Was machen Sie, wenn es am Ende tatsächlich nicht mit der Alleinregierung reicht oder passt?
Ja, wir werden, und das ist ja parlamentarischer Usus, als hoffentlich Wahlgewinner dann auch die anderen Parteien einladen zu Gesprächen, Sondierungsgesprächen, und dann wird man sehen, inwieweit jetzt eine Abneigung da ist, oder vielleicht will man tatsächlich was für das Land sozusagen bewerkstelligen. Vielleicht sind politische Mehrheiten dann da. Ich weiß nicht, wie die CDU das denn sieht. Die sind ja gerade in einem sehr tiefen Tal. Und unser Anspruch ist wirklich, politisch zu gestalten. Und da wird man dann mit den anderen Parteien reden. Wir werden mit allen Parteien reden. Und dann werden wir gucken, inwieweit man da Mehrheiten zusammenfindet. Aber wenn das nicht der Fall sein sollte, dann müssen wir uns fragen, wie geht's weiter mit Mecklenburg-Vorpommern? Wenn wir eine rot-rote Landesregierung haben, vielleicht noch mit der CDU im Boot, dann kann die CDU das überhaupt nicht umsetzen, was sie jetzt versprochen hat in ihrem Wahlprogramm. Und da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass diese Landesregierung dann auch nicht 5 Jahre durchhalten wird.
Herr Schulte, ich danke für das Gespräch.
Das war das Interview zur Landtagswahl mit Enrico Schulz, Spitzenkandidat der AfD in Mecklenburg-Vorpommern. Geführt hat das Interview Stefan Ludmann aus unserer Redaktion Politik und Recherche. Das Interview mit den beiden gibt es auch zu sehen als Video auf ndr.de/wahlmv und in der ndrmv-App. Und ihr habt es gehört, es gab akustische Signale, die auf unseren Faktencheck hingewiesen haben. Zum Beispiel bei der Aussage, auf kurz oder lang kämen viele Menschen nach Deutschland, weil die Anreize einfach da seien, nach Deutschland zu kommen, weil die Sozialleistungen hier extrem hoch seien. Hier kommen unsere Faktenchecker zu der Ansicht, die These, dass vor allem hohe Sozialleistungen zu mehr Migration führen, ist wissenschaftlich nicht ausreichend belegt. In einem anderen Punkt sagte Schuld, die AfD sei generell für den Wiedereinstieg in die Kernkraft. Das zeigten auch andere Länder um uns herum, beispielsweise Polen. Hier kommen unsere Faktenchecker zu der Ansicht, das stimmt. Einige Länder bauen dafür neue Reaktoren. Den Link zum gesamten Faktencheck stelle ich euch natürlich in die Shownotes. Zum Schluss noch eine Empfehlung. In der Woche vor der Landtagswahl finden live im NDR-Fernsehen zwei große Interviewsendungen statt, zu denen unsere Kollegen von NDR Info einladen. Am 16. September gibt es ein TV-Duell mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD und ihrem Herausforderer Live-Erik Holm von der AfD. Die Partei liegt in Umfragen vor der SPD. Das sind die beiden Spitzenkandidaten, die nach den Umfragen von Infratest im Auftrag des NDR das Land nach der Wahl als Regierungschefin, als Regierungschef führen könnten. Einen Tag vorher, am 15. September, sind die anderen Spitzenkandidaten dran in einer Viererrunde mit Simone Oldenburg von der Partei Die Linke, Daniel Peters von der CDU, Claudia Müller von Bündnis 90 Die Grünen und Peter Schabbel vom Bündnis Sarah Wagenknecht, dem BSW. Duell und Viererrunde werden im NDR-Fernsehen im gesamten Sendegebiet live übertragen, zusätzlich gestreamt auf ndr.de am 15. bzw. 16. September jeweils von 21 bis 22 Uhr. Und das Ganze findet ihr im Anschluss auch in der ARD-Mediathek. Zu guter Letzt noch ein Podcast-Tipp für euch. 11 km, der Tagesschau-Podcast, die Folge Das Versagen der deutschen Russland-Politik. Warum haben deutsche Politiker jahrzehntelang Warnungen vor Russlands Präsident ausgeblendet? Obwohl schon früh klar war, dass Putin auch dunkle Seiten hat. Auch diesen Link stelle ich euch zum Nachlesen in die Shownotes. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns sehr gern euren Regionalpodcast für Mecklenburg-Vorpommern. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns Lob, Kritik, Ideen, was immer ihr wollt, unsere Mailadresse mvimfokus@ndr.de. Ihr schreibt dann nicht ins Leere, alle Mails werden beantwortet. Und wem das zu schnell war jetzt, alle Infos gibt es auch in unseren Shownotes zum Nachlesen. Mein Name ist Ingo Bötig, danke für euer Interesse, bleibt neugierig und gerne bis zum nächsten Mal.
Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Sounds App und überall, wo es sonst Podcasts gibt.